Du kannst heute noch so gutes Abitur gemacht haben. Du kannst ein noch so gutes Studium gemacht haben. Du kannst der Fleißigste in deinem Job sein. Du wirst dir keine Eigentumswohnung in Berlin kaufen. Punkt. Du wirst sie dir nicht leisten können.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
das machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
plus eins. Also die totale absolute Mehrheit.
Das war sicher. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, hier ist Jan Schipmann. Das hier ist absolute Mehrheit. Und heute haben wir hohen Besuch im Studio. Niemand anderes als der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil ist bei uns im Studio zu Besuch. Und er hat mittlerweile einen sehr wichtigen, aber auch einen sehr undankbaren Job. Leuten sagen, dass sie sparen müssen, weil Money is tight. Aber warum eigentlich? Wir haben doch gerade 500 Milliarden Euro Schulden gemacht. Darüber reden wir heute und außerdem geht's um unser aller Endgegner, die Deutsche Bahn. Puls geht hoch und wir gehen rein. Herzlich willkommen zurück bei uns im Studio, Lars Klingbeil.
Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich nochmal wieder hier sein darf.
Hat gepasst beim letzten Mal, nicht daneben genommen, wieder da.
Glück gehabt.
Die Bundesregierung ist jetzt seit circa 5 Monaten im Amt. Als SPDler können Sie einen Vergleich zu der Zeit ziehen, als die Ampel zeitlich am gleichen Punkt stand. Was ist bislang der größte Unterschied?
Für mich persönlich ist ein Unterschied, dass ich diesmal in der Regierung bin und nicht sie begleite. Und ich würde schon sagen, dass was die finanziellen Schwierigkeiten in der Ampel sind, am Ende, die haben wir ein bisschen gelöst, dadurch, dass wir ein Sondervermögen von 500 Milliarden haben. Aber wir rennen jetzt auch in finanzielle Schwierigkeiten rein.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie persönlich sind jetzt Teil der Bundesregierung und obwohl die SPD bei der Bundestagswahl alles andere als geil abgeschnitten hat, haben Sie persönlich ja eine ordentliche Beförderung kassiert. Und auf den Job als SPD-Chef haben Sie noch eins der wichtigsten Ministerien on top bekommen. Was antworten Sie Leuten, die sagen, hat er nicht die größte Wahlschlappe aller Zeiten zu verantworten? Warum ist er jetzt auch noch befördert worden?
Also bin ich ja jetzt nun zigfach gefragt worden und ich habe immer sehr deutlich gemacht, dass ich natürlich im Wahlamt überlegt habe, ob ich... Auch für mich sage ich, beende das jetzt hier und bin raus oder ob ich eben sage, ich gehe jetzt den Schritt nach vorne und setze sehr konsequent das um, was ich für richtig halte. Und es war ein katastrophales Wahlergebnis mit 16,4%, aber parallel dazu habe ich eben am Wahlabend aus meinem Wahlkreis auf einmal erfahren, dass ich das deutschlandweit beste Erststimmergebnis der SPD geholt habe, in einem konservativen Wahlkreis.
In Niedersachsen.
Mit 42,1%, und das hat mir irgendwie schon gezeigt, die Leute sind nicht durch mit mir. Und dann haben immer mehr gesagt, du musst jetzt Verantwortung übernehmen und nach ganz vorne gehen. Und dann habe ich am Ende für mich auch gesagt, ich will das, ich mache das jetzt und ich trage ab jetzt dann die Hauptverantwortung.
Wie ist gerade aktuell der Vibe in der Bundesregierung?
Oh, eigentlich ganz gut. Also ich glaube, dass alle ein bisschen platt sind, weil es auch harte 5 Monate waren. Und wir sind ja, früher hat so eine Regierung irgendwie so 100 Tage gehabt, um anzukommen. Dann konnte man sich erstmal aussuchen, welche Bilder man im Büro hängen will und geht mal einmal vielleicht über den Flur und sagt allen Hallo. Das hatte ich alles nicht. Ich glaube, andere auch nicht. Es ging sofort los. Großen außenpolitischen Fragestellungen, innenpolitisch wahnsinnig viel. Es ruckelt auch. Manchmal ruckelt es auch zu viel. So, jetzt sind, glaube ich, gerade alle froh, dass vor ein paar Tagen die Verfassungsrichterwahl geklappt hat. Wir haben den ersten Haushalt im Parlament durch mit 25, den 26er eingebracht. Wir haben wichtige Gesetze auf den Weg gebracht und trotzdem ist es nach wie vor so, dass alle auch mit Anspannung drauf gucken, was passiert eigentlich weltpolitisch gerade, wie geht's weiter national, und es ist schon eine hohe Verantwortung, in diesen Zeiten Politik zu machen, und diese Ernsthaftigkeit spürt man. Die spürt man in jeder Zusammenkunft des Kabinetts.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nach der gescheiterten Verfassungsrichterwahl alle so ein bisschen versuchen, sich zusammenzureißen und auch so untereinander zu gucken, dass man sich nicht zu hart anfasst. Ich habe letztens gelesen, dass Friedrich Merz angeblich die Abgeordneten seiner Fraktion aufgefordert haben soll, sie persönlich nicht mehr öffentlich zu kritisieren. Und der Grund sei, sie sollen sensibel auf Kritik reagieren. Finden Sie das lieb von Friedrich Merz, dass er sich um Ihre Belastbarkeit sorgt?
Das ist total lieb von ihm. Ich muss erstmal sagen, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn Männer sensibel sind. Also vielleicht darf ich das einmal vorweg sagen. Ich renne jetzt kein Männlichkeitsbild hin, daher, wo man sagt, so diese breitbeinigen Söder-Typen, die sind hier sozusagen stillbildend, obwohl ich selbst Markus Söder jetzt an der einen oder anderen Stelle mal schätzen gelernt habe, was ich nie gedacht hätte. Aber ich finde es völlig okay, sensibel zu sein. Ja, und trotzdem, hier würde ich nochmal einen Unterschied machen. Wir wollen gut zusammenarbeiten und es bringt ja immer nichts, wenn die Unionsfraktion dann wie so ein aufgeregter Haufen sich da auf den Finanzminister stürzt und am Ende... Die Dinge, die wir gemeinsam verabredet haben, die sollten noch stehen. Und da wollte der Friedrich Merz, glaube ich, seiner Fraktion sagen, Leute, haltet euch an die Dinge, die wir verabredet haben, und lass das mal. Das bringt ja auch nichts. Und da kann man alle immer dran erinnern, dass wir in einer Regierung sind und alle gemeinsam Verantwortung tragen.
Bevor wir ins erste Thema reingehen, weil es jetzt jeden interessieren wird, was ist eine Seite von Markus Söder, die Sie neu kennengelernt haben?
Ganz ehrlich, er ist belastbar in Absprachen. Und das hat für mich schon sehr hohen Wert. Also wir haben während der Koalitionsverhandlung so ein, zwei Momente gehabt, wo ich zu ihm bin und auch wir versucht haben, den Knoten durchzuschlagen und das hat funktioniert und wir haben ganz viele Themen, wo wir nicht beieinander sind, aber am Ende hat eine Absprache mit ihm funktioniert und ich merke, dass er gerade so auch immer wieder sich eben von der Bühne aus München dann einbringt, aber dass er teilweise auch wirklich hilft, Konflikte zu lösen. Also manchmal verschärft auch welche, aber er hilft häufig, sie zu lösen und das schätze ich dann schon sehr.
Spannend, Markus
Söder. Und er singt. Ich habe jetzt wieder gesehen, dass er singt. Ich phänomenal.
Ich würde sagen, von Markus Söder gehen wir mal auf die großen Themen des Landes. Und im Land bröckelt es an vielen Ecken und Enden. Und wir reden jetzt darüber, wie wir da wieder rauskommen.
Brücken, Bahnstrecken, Energie. Deutschland steckt in einem massiven Investitionsstau. Gleichzeitig sorgt die Haushaltslage für hitzige Debatten. Müssen wir sparen oder können wir uns echte Investitionen leisten? Mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro sollen Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung fit für die Zukunft gemacht werden. Aber wie funktioniert die Trennung von Kernhaushalt und Sondervermögen? Und wie schnell werden die Menschen die Investitionen im Alltag spüren?
Herr Klingbeil, zwei Bundeshaushalte haben Sie in Ihrer Amtszeit schon auf den Weg gebracht. Für den dritten, den Haushalt 2027, fehlen über 30 Milliarden Euro. Und jetzt sehen die Leute, da sind auf der einen Seite 500 Milliarden Euro Schulden gemacht worden und trotzdem macht der Finanzminister einen auf, wir haben doch kein Geld. Wie machen Sie den Menschen klar, dass es sich dabei um zwei Paar Schuhe handelt?
Zum Beispiel in solche Formate hier gehen und das Ganze erklären. Und es muss erklärt werden und es ist natürlich, ich will gar nicht drum herum reden, das Bild, und das merke ich auf meinen Veranstaltungen immer wieder, ist eines, was bei vielen Leuten erstmal Fragezeichen hervorruft. So auf der einen Seite sagt er doch, ihr habt 500 Milliarden und auf der anderen Seite sagt der Klingbeil dann zwei Sätze weiter, jetzt müssen wir aber sparen. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich kann das in der Tat erklären, weil das eine sind Investitionen in die Zukunft dieses Landes und das andere ist der sogenannte Kernhaushalt, also der alle regulären Ausgaben und Prozesse der Regierung da noch absichert und definiert und da ist in den letzten Jahren doch ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen und das muss jetzt korrigiert werden. Das ist, ich sage jetzt mal, die letzten 20 Jahre hat man da zu wenig Reformen gemacht, zu wenig Strukturreformen, zu wenig Veränderungen und jetzt liegt es an dieser Regierung zu sagen, wir räumen da jetzt mal ein bisschen auf und wir gehen da rein und wir sorgen dafür, dass der Haushalt wieder in Ordnung kommt. Und das ist eine Parallelität, die ist in der Kommunikation herausfordernd, aber die ist fachlich und sachlich schon begründet und da liegt es jetzt an mir, das auch zu erklären.
Dann dröseln wir das heute hier ein bisschen auf und widmen uns da intensiv der ganzen Nummer. Sprechen wir erstmal über den Haushalt. Wer muss in Zukunft denn am meisten sparen?
Also erstmal sparen wir bei uns selbst. Also wir haben in den Koalitionsverhandlungen verabredet, dass wir mit weniger Personal auskommen werden in dieser Legislatur. Wir haben verabredet, dass wir Förderprogramme kürzen. Wir haben verabredet, dass wir, das nennt sich die sachlichen Verwaltungsausgaben, also das, was man so in einem Ministerium ausgibt, dass wir das alles kürzen. Und jetzt geht's aber darum, dass jedes Ministerium auch nochmal sagt, wo können Sie selbst in Ihren Bereichen kürzen? Wir haben zwei Dinge schon jetzt beschlossen. Das eine ist, wir werden anfangen, beim Bürgergeld zu kürzen. Und das zweite ist, sage ich hier auch sehr offen, ist nicht meine politische Forderung, aber das ist eben der Kompromiss, den man eingehen muss. Wir kürzen auch bei den Mitteln zur Entwicklungszusammenarbeit, also die wir international ausgeben. Wie gesagt, nicht meine Forderung, ist auch ein schmerzhafter Kompromiss, aber das sind schon konkrete Dinge, die wir tun und da wird jetzt die nächsten Jahre noch was obendrauf kommen. Aber ich kann heute noch nicht sagen, wer wo am meisten sparen muss. Wichtig ist für mich die Perspektive, dass es gerecht ist und dass man nicht sagt, die eine Gruppe in der Gesellschaft macht das und die anderen machen das gar nicht.
Stichwort Bürgergeld, das arbeitgebernahe IFO-Institut hat errechnet, dass allein so 4,5 Milliarden Euro über eine Neuregelung des Bürgergeldes drin wären. Andere gehen von weniger aus. Zentrales Element dabei sollen Arbeitsanreize sein. Was bedeutet das genau und ist das der richtige Weg?
Ich kenne jetzt die Studie nicht. So, also deswegen kann ich die gar nicht bewerten. Und ich erlebe manchmal schon in den politischen Debatten, dass manche so versuchen, mit Überschriften diese Diskussion zu setzen. Und deswegen ist für mich eine Aussage am Anfang ganz wichtig. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir einen Sozialstaat haben, der sich um Menschen kümmert, denen es nicht gut geht. und ich will, dass das so bleibt. Ich will nicht, dass wir auf einmal anfangen, die alleinerziehende Mutter oder das Kind mit Behinderung oder den Rentner, der aus irgendwelchen Gründen gerade nicht, oder noch nicht Rentner, aber der gerade keinen Job mehr findet, dass wir jetzt anfangen und dem sagen, du gehörst nicht mehr dazu oder um dich kümmern wir uns nicht mehr. Ich möchte, dass wir Menschen in Arbeit bringen. Und es gibt viele, die im Bürgergeld sind und die arbeiten können. Und da muss man sich drum kümmern, dass die auf den Arbeitsmarkt kommen. Und deswegen ist zum Beispiel ein wirtschaftlicher Aufschwung das beste Instrument, um Menschen aus dem Bürgergeld in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Deswegen arbeiten wir am Wirtschaftswachstum. Und natürlich kann man auf manche auch den Druck erhöhen. Also wenn es Leute gibt, die könnten, aber die sagen, ich habe keine Lust, dann finde ich schon, kann man als Gesellschaft auch sagen, auf die erhöhen wir jetzt auch den politischen Druck, also zum Beispiel Sanktionskürzungen, zum Beispiel auch bessere Vermittlung durch die Agentur für Arbeit, Verpflichtung durch die Agentur für Arbeit, weil es verstößt schon gegen mein Gerechtigkeitsempfinden, dass Menschen Geld vom Staat bekommen und sagen, sie machen nichts.
Ist es denn der richtige Weg, wenn sich ein Jens Spahn da hinstellt und sagt, ja gut, wenn du einen Job ablehnst, dann kriegst du gar nichts mehr, zumal das ja auf dem Bundesverfassungsgericht halt sofort
kassiert wird. Das wird auch nie funktionieren. Will ich auch gar nicht, dass man einmal einen Job abgelehnt hat und dann nichts mehr bekommt. Aber wenn jemand ganz viele Jobs abgelehnt hat, wenn jemand nicht zu Terminen erscheint, wenn jemand, und das sollten am besten die Kolleginnen und Kollegen, die bei der Agentur für Arbeit dann auch die Experten sind für die Jobvermittlung, wenn die auf einmal jemand sagen, da sitzt mir jemand gegenüber, der überhaupt nicht will, der einfach nur das Geld kassieren will und sagt, ich mache nichts, dann muss der Druck natürlich erhöht werden. Da wird Bärbel Baas Vorschläge für machen, wie das genau sanktioniert werden kann, wie viel man kürzen kann. Aber es ist ein bisschen das, was ich gerade meinte. Ich lese gerade immer sehr viele starke Überschriften in dieser Bürgergelddebatte. Und ich finde, wir sollten jetzt einfach mal ein Gesetz auf den Tisch bekommen. Dann kann man darüber reden. Und dann kann man sich auch noch um andere Gerechtigkeitsfragen in dieser Gesellschaft kümmern. Also weil Bürgergeld ist das eine. Aber ich rede zum Beispiel auch sehr gerne davon, dass es Leute gibt, die sehr viel Geld haben, aber mit Steuerbetrug und internationaler Finanzkriminalität sich eben auch aus der Allgemeinheit rausstehlen. Und da sollten wir genauso hingucken, mindestens genauso hingucken.
Von konservativer Seite hört man immer so ein bisschen, also man kriegt das Gefühl, als könnte man über das Bürgergeld effektiv alles einsparen. Also man müsste einfach nur das Bürgergeld, das die Wurzel alles Übels irgendwie reformieren und dann stehen wir wieder richtig gut da. Haben Sie denn eine ungefähre Zahl im Kopf, wie Sie glauben, die Sie wirklich konkret einsparen können?
Nee, das verstehe ich jetzt die Frage und sie beschäftigt mich auch, aber alles, was ich an Zahlen nenne, ist ja morgen eine Überschrift. So, jetzt weiß ich nicht, ob Sie ein Problem damit hätten, wenn aus diesem Podcast eine Überschrift entsteht. Aber ich passe da schon ein bisschen auf, weil ich habe jetzt irgendwer von der CDU hat gesagt, man kann 10 Milliarden einsparen. Dann sagt man, es können 5 sein. Dann habe ich jetzt sogar gelesen, dass Thorsten Frey gesagt hat, wir wollen gar keine Leistungseinsparungen. So, ich habe irgendwo mal gehört, wenn wir 100.000 Menschen in Arbeit bringen, sind das 1,5 Milliarden, die man einsparen kann. So, das sind alles Werte, die da sind. Am Ende
plus halt Steuereinnahmen, ne, wenn die arbeiten. Ne?
So, genau.
Das ist auch nochmal eine Ebene.
Am Ende geht es darum, viele Menschen in Arbeit zu bringen und die Ungerechtigkeiten, die da sind, die zu regulieren. Also wenn jemand sich total verweigert, wenn jemand schwarz arbeitet, aber ich kann hier heute keine Zahlen nennen, will ich auch nicht. Es wird aber sicherlich nicht die 30 Milliarden Lücke schließen.
Dann nenne ich mal eine Zahl bei einem anderen Thema. Und zwar das Update der Mütterrente, das die CSU unbedingt wollte, kostet die Steuerzahler 5 Milliarden Euro, da hat ja niemand für eingezahlt. Gleichzeitig diskutieren wir jetzt beim Bürgergeld beispielsweise über Summe X, die wir einsparen können. Jetzt müssen wir ja erstmal quasi mit zusätzlichen Zahlungen, die da geleistet werden, noch mehr rausholen, weil die CSU jetzt diese Mütterrente wollte. Weder die SPD noch die CDU hatte da so wirklich Bock drauf. Warum konnte sich die CSU in der aktuellen Haushaltslage trotzdem damit durchsetzen?
Na, weil wir einen politischen Kompromiss eingegangen sind und wir hatten Koalitionsverhandlungen, wo ich als SPD-Vorsitzender damals mit Saskia Esken zusammen gesagt habe, wir wollen 500 Milliarden Sondervermögen. Wir wollen, dass in diesem Land massiv investiert wird. Und wir wollen Rentenpaket. Und wir wollen das Tariftreuegesetz. Also was bedeutet, dass öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif bezahlen. Das sind jetzt mal drei Beispiele für Themen, die für uns total wichtig sind. Und dann kommt Markus Söder und sagt, ich will was bei Pendlerpauschale machen, ich will was beim Thema Mütterrente machen, ich will was beim Thema Gastronomie, Mehrwertsteuersenkung machen. Und am Ende ist das in einer Demokratie so, da packt jeder auf den Tisch, was er will. Dann gab es bei mir zum Beispiel Sachen, wo ich gesagt habe, da mache ich gar nicht mit. Also ist auch kein Geheimnis, dass die Union gerne bei der Atomenergie wieder eingestiegen wäre. Da habe ich gesagt, das ist für mich ein No-Go. Aber ich habe ja auch kein Problem damit, wenn Rentnerinnen und Rentner, die auch sich um Kinder gekümmert haben, wenn die eine bessere Rente haben, da bin ich nicht per se gegen. Ich habe immer die Frage, wie soll es finanziert werden? Die müssen wir jetzt auch beantworten. Aber das ist der Grund, warum Markus Söder darauf bestanden hat, die Mütterrente zu bekommen und das am Ende auch Teil einer politischen Abmachung war, an die ich mich dann noch zu halten habe.
Das war dem so wichtig, das Thema.
Das ist ihm wichtig, ja. Ja.
Anderes Stichwort haben Sie gerade schon genannt, Entlastung bei der Mehrwertsteuer für die Gastro. Soll den Bund auch ca. 4 Milliarden Euro kosten. Und jetzt reden natürlich alle erstmal über...
Ich glaube insgesamt 4 Milliarden.
Genau. Alleine McDonald's soll über 140 Millionen Euro dadurch sparen. Jetzt reden natürlich alle erstmal über diese Großen. Die Gastro ist jetzt nicht in gutem Zustand in Deutschland. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber natürlich profitieren erstmal die Großen zuerst. Mhm. Wie blicken Sie auf das Thema?
Auch da ist kein Geheimnis, das war nicht die allererste Forderung der SPD. Und ich glaube auch nicht die allererste Forderung der CDU, wenn ich das so verraten darf. Aber das war halt einer der Punkte, wo am Ende klar war, dass Sondervermögen kommt. Das ist für uns ein wichtiges Anliegen. Und ich habe vorhin ja davon gesprochen, dass man mit Markus Söder eben politische Absprachen treffen kann. Und jetzt waren das für ihn Teil des Paketes, das er unbedingt wollte. Also ich habe die Erwartung, die habe ich öffentlich formuliert, dass die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie dann auch an die Verbraucher weitergegeben wird. Habe ich einen riesigen Shitstorm für gekriegt aus der Gastronomie-Szene. Aber das ist schon meine Erwartung auch nach wie vor. Das muss am Ende für die Verbraucher günstiger werden. Und da werden wir natürlich auch politisch gucken, dass das am Ende weitergegeben wird.
Haben auch ein paar schon gesagt, nö, machen wir nicht erstmal so, pauschal zumindest. Finde ich ein bisschen ironisch, weil die CSU, die immer gegen Subventionen ist, subventioniert dann dadurch quasi die Gastronomie mit Steuergeld.
Die Frage müsste jetzt Markus Söder beantworten und ich bin mir sicher, er hätte eine gute Antwort darauf, aber das ist etwas nochmal, wir machen das jetzt mit, das gehört für mich dazu, das ist ja auch eine Lehre für mich aus der Ampelzeit. Wenn du Kompromisse eingegangen bist, dann kannst du die nicht immer hinterfragen, das geht nicht. Am Ende tragen wir eine gemeinsame Verantwortung. Aber das erhöht natürlich den Druck, den wir haben, um jetzt auch in den nächsten Jahren einzusparen.
Im Koalitionsvertrag steht ja viel drin, aber alles unter Finanzierungsvorbehalt. Ist denn die Mütterrente und die Senkung der Mehrwertsteuer bei der Gastro schon gegenfinanziert? Weil beispielsweise beim Deutschlandticket stand ja eigentlich auch drin, sollte erst 2029 teurer werden, wird jetzt nächstes Jahr schon teurer.
Ja, also wir haben prioritäre Maßnahmen, die sind gegenfinanziert. Und für 26 habe ich auch einen Haushaltsvorschlag gemacht, wo das alles gegenfinanziert ist. Aber für die nächsten Jahre muss halt noch eine gemeinsame Leistung erbracht werden, um dann auch die Finanzierung fertig zu haben.
Dann sprechen wir mal das an, was Sie eben gerade schon am Tisch gebracht haben. Sie haben gesagt, Kürzungen im Sozialen gehen nicht ohne eine Belastung von Reichen. Ab welcher Summe ist man reich?
Es gibt ja eine Reichensteuer zum Beispiel auch in diesem Land. Es gibt
250.000 greift die, ne?
Ja, ich glaube, also als Paar bei 250.
Da müssen wir kurz reingehen und unseren Finanzminister korrigieren. Die Schwelle, ab der man zusätzlich 3% Reichensteuer bezahlt, liegt im Jahr 2025 bei 277.826 Euro. Allerdings für ledige Personen. Als verheiratetes Paar wird nur das Einkommen über 555.652 Euro zusätzlich besteuert.
Es gibt wahnsinnig hohe Erbschaften, die in diesem Land da sind. Und mir geht es gerade noch gar nicht um das konkrete Gesetzesvorhaben oder um die konkrete Grenze, sondern es geht um ein Gefühl, was ich in dieser Debatte auch deutlich benennen will, dass wenn wir sagen, wir kommen zu Kürzungen, jeder trägt seinen Anteil, alle wissen auch, dass wir einsparen müssen in den nächsten Jahren, dann löst es ein Ungerechtigkeitsempfinden aus, wenn man sieht, die da oben, die machen gar nichts. Und das habe ich adressiert. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, es muss über die Erbschaftssteuer, es muss über die Vermögenssteuer, es muss über die Einkommenssteuer gelöst werden. Aber am Ende sollte klar sein, alle leisten ihren Beitrag.
Wenn man beispielsweise auf Reddit guckt oder generell irgendwo im Internet schaut, haben alle Angst, dass sie wieder sagen, die Reichen und dann ist es der Mittelstand. Beispielsweise jetzt Spitzensteuersatz greift schon bei ca. 68.000 Euro. Das ist ein Gehalt von ca. 500.000 brutto, ca. 3 netto. Ist das schon reich?
Nee, reich ist das nicht. Aber es ist schon, also es ist schon die Kategorie der Leute, die mehr Geld haben als andere. So, und wir werden nicht durchkommen, dass einfach, also es wird keine Politik geben können, bei der man nicht als Gesellschaft auch spürt, dass sich was verändert. Ich bin übrigens dafür, schon immer gewesen, auch in den ganzen Einkommensteuerkonzepten, die ich als SPD-Vorsitzender zu verantworten habe, dass man die Spitzensteuer viel später anfangen lässt, dass man die nochmal deutlich nach hinten schiebt, ja, 20, 30.000 Euro später, weil es natürlich so ist, dass viele heute den höchsten Steuersatz bezahlen, obwohl sie gefühlt überhaupt nicht reich sind, aber mir geht es doch vor allem um die Leute, die 2.500, 3.000 Euro haben. Ich finde, für die muss das Leben besser werden.
Den Spitzensteuersatz später greifen zu lassen, da rennen sie bei der Union aber doch offene Türen ein, oder?
Ja, aber es stoppt an der Frage, wie man es gegenfinanziert.
Dass man den ja
also
quasi noch höher ansetzt.
Die SPD hat immer gesagt, wir machen das dann quasi aufkommensneutral, was natürlich heißt, du nimmst bei denen, die wenig und kleine Einkommen haben, da hast du ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie, du verschiebst den Einkommensteuersatz und dafür nimmst du ganz oben ein bisschen was weg, um das gegenzufinanzieren. Und da hat die Union immer gesagt, das macht sie nicht mit.
Mhm. Schauen wir mal auf die Erbschaftssteuer. Also gerade große Erben im Land, die, also es gab ja vor kurzem einen Fall, wo aus Versehen ein bisschen verpimmelt wurde, dass man eine Stiftung gründen wollte bei einem Milliardär und dann mussten die 4 Milliarden Erbschaftssteuer zahlen. Und da denkt man sich so ein bisschen, wie oft passiert das denn, dass das nicht verschwitzt wird? So, deswegen, da denkt man sich, okay, das ist ja massiv viel Geld, das da im Staat verloren gehen könnte. Und wir wissen alle, es gibt Schlupflöcher, wie Stiftung oder sonst was in der Art. Wie kann man dafür sorgen, dass solche Menschen, die wirklich ein gigantisches Vermögen haben, wirklich dann auch ihren gerechten Anteil zahlen?
Ich bin Jens Spahn erstmal total dankbar, dass er die Diskussion aufgemacht hat. Und er kommt ja genau vom richtigen Punkt. Wir reden mal über die Vermögensverteilung in diesem Land. Ich führe solche Debatten immer ohne Neid. Ja, wenn jemand geerbt hat, wenn jemand sich was erarbeitet hat, dann ist das völlig okay für mich. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand eine Erbschaft hat oder wenn jemand Vermögen hat. So, nochmal, ich führe das nicht aus einer Neidperspektive. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine sehr ungesunde Entwicklung in der Gesellschaft, wenn das, womit ich zum Beispiel aufgewachsen bin, dass man sich anstrengt im Leben, dass man fleißig ist und dass man dann irgendwie vorankommt, dass ich heute merke, viele Menschen, für die gilt dieses Leistungsversprechen nicht mehr. Also du kannst heute noch so gutes Abitur gemacht haben, du kannst ein noch so gutes Studium gemacht haben, du kannst der fleißigste in deinem Job sein. Du wirst dir keine Eigentumswohnung in Berlin kaufen, Punkt. Du wirst dir die nicht leisten können. Wenn du geerbt hast, kannst du der schlechteste beim Abi sein, der schlechteste im Studium, du musst nicht fleißig sein, aber du kannst dir die Wohnung leisten. So, und jetzt kann man das Zweite bewerten, wie man will, aber das Erste, wo ich sage, da sind Leute richtig mit Leistungsbereitschaft in dieser Gesellschaft und trotzdem rennen sie gegen die Wand. Das macht mir Sorgen, weil ich glaube, am Ende gefährdet ist sogar unser Demokratieprinzip, dass Menschen sagen, ich kann mich anstrengen und gehöre trotzdem nicht mehr dazu. Und das Zweite ist, dass man einfach sehen muss, dass die Zahl der großen Erbschaften immer mehr wird. Also wir vererben, ich hoffe, die Zahl ist richtig, jedes Jahr zwischen 300 bis 400 Milliarden in diesem Land. 300 bis 400 Milliarden. Und die großen Erbschaften, also alles über 20 Millionen, wird effektiv mit 2-3% besteuert. So, und da kann mir auch, ich merke das ja auch, wenn ich einmal das Wort Erbschaftssteuer in den Mund nehme, dann melden sich immer Leute auf den Veranstaltungen und sagen, ja, ihr wollt doch aber die Betriebe gefährden. Und ihr sorgt, mir kann keiner sagen, dass die Debatte so schwarz-weiß ist. Man wird ein bisschen was bei der Erbschaftssteuer machen können und nicht die Betriebe gefährden, nicht die Arbeitsplätze gefährden. Die Menschen werden noch nach wie vor Vermögen haben und werden reich sein. Aber man sorgt dafür, dass die Lücke geringer wird in diesem Land. Und deswegen finde ich, dass Spahn das adressiert hat, ist genau richtig. Und ich biete auf jeden Fall an, dass wir bei dem Thema zur Lösung kommen können und glaube, dass es auch dazu beiträgt, dass dieses Land mit sich versöhnt ist, wenn man sieht, diese leistungslosen Einkommen, und das ist ja nichts anderes, eine Erbschaft ist ein leistungsloses Einkommen, die werden auch für Gerechtigkeitsfragen herangezogen.
Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Erbschaftssteuer die ganze Diskussion immer auf schwarz oder weiß geführt wird. Also für die einen sind die Milliardäre in ihrem Geldspeicher und schwimmen da rum. Für die anderen sind die Milliardäre quasi Heilige, die alles in ihre Firmen stecken und selber nur noch irgendwie mit Brot und Butter um die Ecke kommen. So. Deswegen, ich denke mir irgendwie, es gibt ja sicherlich eine Option, dass Milliardäre vielleicht trotzdem noch ihre Yacht haben können, die sie sich dann irgendwie ererbt oder erarbeitet haben und trotzdem mehr Geld zahlen.
Ich glaube, dass wirklich ganz viele, das muss man auch fairerweise sagen, haben das Geld in den Unternehmen liegen. Also auf dem Blatt Papier sind die ganz, ganz reich und die werden auch kein verarmtes Leben führen, aber das meiste Geld liegt einfach in den Unternehmen. Und das will ich auch gar nicht, dass das angetastet wird. Aber da gibt es Überstundungen, gibt es Möglichkeiten, dass man da was machen kann. Und ich treffe ja auch genug Leute, also gehört ja zur Wahrheit dazu, ich treffe genug Leute, die mir sagen, ey, wenn ihr das Geld für Bildung, für Digitalisierung, für unsere Sicherheit einsetzt, dann besteuert mich mehr. Das geht schon. Also gibt es genug Initiativen von sehr vermögenden Leuten, die auch sagen, wir wären bereit, mehr Steuern zu bezahlen, wenn ihr mit dem Geld vernünftig umgeht.
Könnten wahrscheinlich noch ein paar mehr sein und ein bisschen lauter.
Ja, aber es gibt diese Bewegung und ich habe da viele interessante Gespräche dazu.
Wie sieht's aus mit der Vermögenssteuer? Da hat sich Friedrich Merz ja im Sommerinterview sehr, sehr deutlich gegen positioniert. Stand im SPD-Wahlprogramm, wissen Sie aber selber, dass Sie damit bei Merz nicht durchkommen, oder?
Ja, und ich finde, die beste Vermögenssteuer ist aus meiner Sicht die Erbschaftssteuer. Mhm. Also deswegen würde ich sozusagen immer über Erbschaftssteuer reden und nicht über die Vermögenssteuer. Wenn Jens Spahn das auch noch für sich entdeckt, bin ich da gesprächsbereit, aber gerade geht es erstmal um die Erbschaftssteuer.
Dann reden wir mal über Menschen, die meistens nicht reich sind, und das sind junge Menschen, und denen fliegt vieles um die Ohren. Kulturpass weg, Deutschlandticket teurer, Rente und andere Sozialabgaben hoch, Miete unbezahlbar. Warum sollte man als junger Mensch Ihrer Meinung nach überhaupt noch Bock auf die nächsten Jahre haben?
Erstmal muss man ja sagen, die Situation ist einfach anstrengender geworden. Und ich will jetzt einmal nur sagen, diese Lücke, die wir im Haushalt haben, wenn ich das einmal kurz ausführen darf, die kommt ja woher? Also die kommt ja genau daher, ich habe es vorhin einmal gesagt, wir haben Reform verpennt die letzten Jahre. Wir haben in Zeiten, wo es uns nicht gut ging, uns nicht getraut, Sachen zu machen, aber wir haben auch verdammt viel Geld ausgegeben. Also wir haben sehr viel Geld in der Pandemie ausgegeben, um Arbeitsplätze zu retten, um zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, anderen zu helfen. Wir haben dann, als der Krieg anfing, Russland gegen die Ukraine, angefangen, 200 Milliarden für die Gas- und Strompreisbremse in die Hand zu nehmen. Wir haben die Bundeswehr besser ausgestattet. So, das ist alles wahnsinnig anstrengend. So, und ich rede ja viel mit jungen Leuten. Ich bin viel an Schulen. Ich habe viele Schulen auch, die mich in Berlin besuchen. Ich bin 78 geboren und sagen wir mal, so eine unbeschwerte Jugend, wie ich hatte, würde ich den jungen Leuten heute wünschen. Das gehört so weit. Das ist wahnsinnig kompliziert geworden. Und trotzdem glaube ich, dass gerade als junger Mensch man sagen muss, es lohnt sich, für diese Demokratie auch zu kämpfen und für diese Demokratie zu fighten, weil es keine bessere Staatsform gibt. Und die anstrengenden Jahre sind jetzt da. Da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch. Und alles, was ich gerade beschrieben habe mit Investitionen in Bildung, die wir über das Sondervermögen machen, Investitionen in die Straßen, in die Schienen, in die Brücken, in die Sicherheit, in die Forschung, in die Digitalisierung, davon wird ja eine junge Generation auch profitieren, dass wir das jetzt machen. Wird wahrscheinlich niemand zufriedenstellen, der jetzt gerade sagt, oh, jetzt wird das Deutschlandticket wieder teurer. Aber das sind schon auch wichtige Zukunftsinvestitionen, die wir auch im Sinne einer jungen Generation hier tätigen.
Das ist ein gutes Stichwort. Dann schüren wir jetzt hier einfach mal schonungslos Optimismus. Sondervermögen. 126,7 Milliarden Euro sollen 2026 allein in Investitionen fließen. Für alle, die sich nicht jeden Tag mit Haushaltspolitik beschäftigen, wo werden wir das im Alltag konkret spüren?
Also ich habe das Geld jetzt, ist jetzt beschlossen mit dem Haushalt, und jetzt wird es verteilt auf die einzelnen Ressorts. Der größte Teil geht zur Bundeswehr, dann geht ganz viel in den Bereich des Verkehrsministers, also Straße, Schiene, Brücken, Wasserwege. Dann geht viel in den Bereich für Forschung, viel in den Bereich für Digitalisierung, für Bildung, für Kitas. Und wir stecken sehr viel Geld auch in den sozialen Wohnungsbau. Also damit das Mieten dann wieder günstiger wird und mehr Wohnraum geschaffen wird. Das sind so die Hauptinvestitionen, die wir tätigen.
Wahrscheinlich geht es vielen so in den letzten Tagen immer mal wieder irgendwie Handy-Push-Nachricht, XY baut 40.000 Stellen ab. Und ich habe das Gefühl, das kommt jeden zweiten Tag momentan so eine Meldung rein. Die Beschäftigungsquote in Deutschland ist recht hoch, und trotzdem hatten wir vor kurzem zum ersten Mal über 3 Millionen Arbeitslose seit einer langen Zeit wieder. In entscheidenden Industrien fallen Jobs weg, und teils gibt es wenig Alternativen. Als Finanzminister der Partei, die sich selbst für die Arbeiterpartei hält, was tun Sie für Menschen, denen der Jobmarkt nichts Konkretes mehr bietet?
Also erstmal will ich sagen, diese Meldungen sind da, und die besorgen mich auch. Und deswegen machen wir diese ganzen Dinge, damit wir die Kehrtwende jetzt hinkriegen. Aber das Sondervermögen, also die 500 Milliarden, sind erst letzten Freitag beschlossen worden im Bundesrat. Jetzt kann das losgehen mit dem Geld, und das wird auch einen Effekt auf die Wirtschaft haben. Das heißt, wir werden wieder mehr Arbeitsplätze bekommen in diesem Land. Und jetzt müssen Sie einmal noch sagen, was meinen Sie mit Menschen, die gerade auf dem Jobmarkt keine Perspektive finden?
Naja, ich meine, im Endeffekt, wenn Leute in einem gewissen Bereich qualifiziert sind, vielleicht auch hoch spezialisiert sind und dann fallen in dem Bereich Jobs weg, klar, die könnten jetzt Kellnern gehen, würden da wahrscheinlich nicht das verdienen, was sie in ihrem Job verdienen würden. Wenn das Angebot nicht da ist, und ich glaube, das merken jetzt sogar aktuell schon relativ viele Menschen, dann kann man sehr, sehr lange suchen und sehr, sehr willig sein zu arbeiten, aber wenn die Stellen abgebaut sind, dann sind sie abgebaut. Aber im Endeffekt ist es ja vielleicht auch irgendwie die Antwort gewesen, die Sie gerade gesagt haben. Wenn man die Wirtschaft ans Laufen kriegt, dann entstehen wieder mehr Jobs, und vielleicht können wir da irgendwie die Kurve kriegen, weil sind wir alle ein bisschen zu ungeduldig? Also wenn wir schon sagen, das ist gerade erst durch den Bundesrat.
Das ist ja ein Problem auch der politischen Bubble hier in Berlin, ja, dass ich meine, wir beschließen irgendwann, während der Koalitionsverhandlungen haben wir dieses Sondervermögen auch mit 2/3 Mehrheit im alten Bundestag noch beschlossen. Und nächsten Tag rufen bei mir Leute an und sagen, wo bleibt das Geld? Und das ist ja auch total okay. Also es ist ja meine Aufgabe zu erklären, wie es funktioniert. So, und jetzt hat das bis letzte Woche gedauert, dass der Bundesrat quasi auch noch einen Haken dran gemacht hat. Und jetzt kann quasi jeden Tag irgendein Minister sagen, ich habe jetzt hier ein Projekt, ich hätte gern das Geld und will es dafür einsetzen. Aber natürlich ist es ein halbes Jahr. So ein halbes Jahr, in dem wir immer von 500 Milliarden Investitionen geredet haben, vom Sondervermögen geredet haben. Und wo trotzdem der Zug unpünktlich gekommen ist. Ja, also so hat sich ja nichts geändert. Und die Wahrheit ist halt auch wenn das jetzt Freitag beschlossen wurde, wird wahrscheinlich nächste Woche auch irgendwie noch es Fälle geben, wo der Zug unpünktlich kommt, weil es einfach so schnell nicht geht in der Demokratie und weil es auch ein bisschen Zeit braucht. Und trotzdem ist natürlich mein Ziel, und da mache ich jetzt richtig Druck und da sehe ich auch meine Rolle, dass in dieser Legislatur die Menschen auf einmal merken, ey, da ändert sich ja was, da passiert was. Da wird der Bahnhof saniert, da wird die Zugstrecke saniert, da wird das Schlagloch zugemacht, da wird ich war jetzt gerade in meiner alten Schule, die sieht noch so aus wie 98, als ich Abi gemacht habe, so da verändert sich auf einmal was. Das ist ja das, was ich will und wo ich jetzt allen Ministern gerade mal sage, pass mal auf, ich will jetzt mal wissen, was machst du mit dem Geld genau? Also grob weiß ich das, aber jetzt nochmal im Detail. Und ich habe heute gerade einen Investitions- und Innovationsbeirat eingesetzt mit Wissenschaftlern, Gewerkschaftern, mit Unternehmern, mit Kommunalpolitikern, die von mir den klaren Auftrag haben, dass sie jetzt genau beobachten, dass das hier alles möglichst schnell geht.
Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem politischen Geschäft auskennt, versteht, dass es diese Wege geht. Jetzt gibt es viele Menschen in diesem Land, die das nicht tun. Und jetzt sehen wir jede Woche wieder die nächste Umfrage vom Institut XY, wo die AfD wieder einen Prozentpunkt nach oben geht. Rennt da demokratischen Parteien die Zeit davon, dass bis so eine Kehrtwende geschafft ist, dass bis das Geld mehr greift, bis da irgendwie mal irgendwie was passiert? Sind wir zu langsam?
Also ich finde schon, dass wir in Deutschland Zeit verloren haben, weil wir in den letzten Jahren zu wenig entschieden haben. Und das bezieht sich übrigens nicht auf die Ampel, sondern auch auf die Zeit davor. Wir haben in Zeiten, wo uns das echt vernünftig wirtschaftlich ging, haben wir uns so selbstzufrieden zurückgelehnt und gesagt, ist ja irgendwie alles ganz toll hier. Ja? Und jetzt merken wir, okay, hätten wir mal da eine Reform gemacht oder da eine Veränderung oder wären da mal mutiger gewesen, dann würde heute dieser Berg nicht so groß sein. Und deswegen, glaube ich, sind wir insgesamt zu langsam. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit den Maßnahmen, die wir beschlossen haben, das Ruder noch rumreißen können. Also, dass wir noch dafür sorgen können, dass es besser wird. Und das ist zumindest auch mein Antrieb und meine Motivation. Sonst könnte ich das auch, also ich bin fest davon überzeugt, dass es auch richtig ist, dafür zu sorgen, dass die Busse und Bahnen wieder pünktlicher fahren oder mehr fahren und dass man irgendwie die Kitas und die Schulen repariert und dass man irgendwie in den sozialen Wohnungsbau investiert. Das ist ja meine feste Überzeugung. Dafür mache ich das ja alles gerade. Und natürlich hätte ich das gerne so auf Knopfdruck morgen, aber ich weiß eben auch, es dauert. Aber ich kann darauf achten, dass es eben nicht 20 Jahre dauert, sondern 2 Jahre dauert. Ja. Natürlich merke ich aber, dass das Vertrauen in Politik, dass das schon zurückgegangen ist die letzten Jahre. Und das hat maßgeblich damit zu tun, dass das Land an vielen Stellen nicht funktioniert. Ja. Also dagegen kämpfen wir gerade an. Das ist auch ein Kampf gegen die AfD.
Wie viel davon ist noch Erbe Merkel? Quasi keine großen Investitionen, alles auf Substanz gefahren?
Ich will gar nicht jetzt sagen, so Scholz, Merkel, also ich will auch gar nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber die Wahrheit ist eben schon, dass auch in der Zeit von Merkel wir manchmal zu wenig politische Entscheidungen hatten und uns als Gesellschaft insgesamt das manchmal auch zu bequem gemacht haben.
Dass Investitionen versäumt wurden, spüren wir halt oft auf kommunaler Ebene im Alltag. Also wenn das Schwimmbad dicht macht, die Turnhalle auseinanderfällt, die Straßen im Dorf aufplatzen und den zuständigen Kommunen geht es in Deutschland immer mehr auch richtig mies. Wie viel von dem Sondervermögen kommt denn da an, dass es da konkrete Änderungen geben wird?
100 Milliarden gehen von diesen 500 Milliarden an die Länder und die Kommunen. Ich kenne die Beispiele jetzt aus Rheinland-Pfalz, ich kenne es aus dem Saarland, bei mir aus Niedersachsen, wo es jetzt Absprachen auch zwischen den Ministerpräsidenten, also den Landesregierungen und den Kommunen gibt. Und ich kenne zum Beispiel ein Land, ich darf jetzt noch kein Beispiel nennen, weil das noch nicht öffentlich ist, aber die werden das Geld ganz gezielt nutzen, auch um zum Beispiel kommunale Schwimmbäder zu sanieren. Und das ist etwas, wo ich glaube, da merkt auf einmal jeder vor Ort, wenn der Fußballplatz, wenn die Turnhalle, wenn das Schwimmbad irgendwie davon saniert wird, ey, guck mal, da kommt das Geld an. Also das ist ja, was ich ja merke, ist, 500 Milliarden ist eine wahnsinnig hohe Summe, das merken die Leute, aber es ist verdammt abstrakt. So, wenn man auf einmal sagt, okay, bei dir in der 25.000 Seelengemeinde heißt das, das Schwimmbad wird jetzt saniert und wird energieeffizient gestaltet und das kann bestehen bleiben, obwohl jetzt vielleicht 5 Jahre im Stadtrat darüber diskutiert wurde, ob man schließen muss, dann merkt auf einmal jeder vor Ort, das ist von dem Geld und das hat damit zu tun. Und da weiß ich, dass es Ministerpräsidenten gibt, die genau über diese Frage nachdenken, wie sie die 100 Milliarden so nutzen können.
Die Opposition wirft Ihnen vor, dass, es gibt dieses Wort Verschiebebahnhof, ja. Das ich ganz, ganz schlimm finde irgendwie, dass ich so ein bisschen so richtig wie Gießkannenprinzip, Verschiebebahnhof. Die sagen, dass das Geld effektiv ja einfach nur genutzt wird vom Sondervermögen, um im Haushalt Geld frei zu machen. Also Beispiel, aus dem Sondervermögen sollen 18,8 Milliarden für die Bahn verwendet werden. Gleichzeitig wird aber der reguläre Etat an der Stelle um 8,2 Milliarden gekürzt. Und Ähnliches sieht man bei den Autobahnbrücken. Und die Opposition sagt, sie rechnen sich da was schön. Ist das so?
Ja, ich habe immer gesagt, wenn das am Ende so die Vorwürfe sind, die überbleiben, dann ist das schon alles ganz okay. Ja, so. Und wir haben mit den Grünen, und ich will das wirklich nochmal sagen, ich bin den Grünen total dankbar und ich will da gar keinen Widerspruch aufmachen und gar keinen Konflikt, den ich nicht brauche, weil sie haben mitgeholfen, dass es die Sondervermögen gibt. Da bin ich ewig für dankbar. Und wir haben gleichzeitig aber gesagt, es muss im Kernhaushalt, ist jetzt technisch, aber ich hoffe, ich kann es so erklären, dass man es auch versteht, eine Investitionsquote von 10% geben. Das heißt, 10% des Kernhaushaltes müssen für Investitionen sein. Das waren die letzten 6, 7 Jahre mal 9,6, mal 10,2. Also es war immer um die 10 rum. Und das haben wir sichergestellt. Das haben wir sichergestellt, dass es nach wie vor 10% Investitionen im Kernhaushalt gibt. Das war allen wichtig und das heißt, es gibt keinen Abfall. Also kein Abfall der Investitionsquote im Kernhaushalt. Aber natürlich ist es so, dass man zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber dass man im Bahnbereich Investitionen aus dem Kernhaushalt rausnimmt und die verschiebt in das Sondervermögen. Und dafür an anderer Stelle Gedanken aus dem Sondervermögen in den Kernhaushalt verschiebt, damit ich immer einen Topf habe. Weil sonst habe ich Bahninvestitionen im Kernhaushalt und im Sondervermögen und das macht es komplizierter. Insofern haben wir darauf geachtet, dass es eben die 10% im Kernhaushalt gibt und dass es die 500 Milliarden gibt. Aber dass die Haushalt, also quasi dass alles, was sozialen Wohnungsbau gibt, an einem Ort ist. Alles, was Bahninvestition ist, an einem Ort ist. Alles, was Digitalisierung ist, an einem Ort ist, damit man nicht auf einmal noch sagt, wir nehmen Teil aus dem Kernhaushalt und Teil aus dem Sondervermögen. Aber die Grünen wissen auch ganz genau, dass wir uns an die Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben, halten. Und ich sage jetzt ja einmal, ich habe ja das größte Interesse dran, dass es zusätzlich ist. Weil wenn man am Ende der Legislatur sagt, ja, jetzt hatte der Kling bei 500 Milliarden und da ist aber eigentlich gar nichts passiert und wo hat sich denn hier was verändert im Land, dann habe ich meinen Job ja auch nicht gut gemacht.
Und das sind dann wahrscheinlich auch nicht die besten Zukunftsaussichten für die persönliche Karriere dann. Ich würde sagen, wir haben noch ein Thema, das schließen wir direkt an.
Die Deutsche Bahn gilt als Dauerbaustelle. Unpünktlich, überlastet, schlecht gemanagt. Gleichzeitig ist klar, ohne eine funktionierende Bahn scheitert die Verkehrswende. Damit Mobilität in Zukunft klimafreundlich und verlässlich wird, braucht es einen grundlegenden Umbau. Doch wie lässt sich die Bahn wirklich reformieren? Und warum steht selbst das Deutschlandticket ständig wieder in Frage?
Das geht Hand in Hand mit dem zweiten Thema. Wir wollen als zweites mit Ihnen über das Aufregerthema Nummer 1 reden, die Deutsche Bahn und außerdem die Zukunft der Mobilität in Deutschland. Und wir wollen darüber sprechen, wie die Bahn nach vorne kommen kann wieder und warum es mit der Verkehrswende irgendwie nicht so gut vorangeht. Was ist denn Ihre persönliche größte Horrorstory, die Sie je mit der Bahn erlebt haben?
Gut, Verspätung ist wahrscheinlich, also massive Verspätung ist wahrscheinlich eher langweilig. Nee, aber es ist genau das. Also irgendwie mal auf freier Strecke liegen bleiben und dann geht es nach 3 Stunden weiter. Der Zug kommt gar nicht. Am schlimmsten ist, glaube ich, wenn man in Kassel dann irgendwie steht.
Kassel ist aber Endgegner, ne?
Ja, ich habe meinen Zivildienst in der Bahnhofsmission in Hannover gemacht. Also ich habe eigentlich alles mit der Bahn erlebt, was man erleben kann. Aber dann häufig so aus der Perspektive, mich um die Opfer der Bahn zu kümmern, die dann irgendwie gestrandet sind nachts in Hannover. Nee, aber und trotzdem muss ich sagen, bei all dem, was die Bahn auch mir schon angetan hat, ich bin trotzdem großer Fan der Bahn.
Das sagen ja alle, ne? Ja. Also eigentlich sagen alle immer, ich will Bahn fahren, ich will keinen Inlandflug machen, ich will nicht im Auto sitzen, ist ja auch voll geil, dass ich in der Zeit arbeiten kann. Aber holy fuck, ist das scheiße geworden.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen, ich hab jetzt immer so, dass ich auf meinen Veranstaltungen, wenn ich über Infrastruktur rede, dann, das stimmt doch wirklich, ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich gesagt, ich bin noch mit der Bahn gekommen, die war pünktlich und dann tobte der Saal. Es gab rasenden Applaus. Deutsche hatte ich schon den ersten Punkt gemacht, bevor ich überhaupt meine Rede begonnen hatte. Und das erzähle ich jetzt immer. Und es hat ja auch ein bisschen, wir waren waren mal stolz auf unsere Infrastruktur. Mhm. Also wir waren mal stolz drauf. Wir hatten echt eine richtig fortschrittliche, gute Infrastruktur und da sind wir nicht mehr. Jetzt kann ich wieder sagen, deswegen Sondervermögen, aber die Bahn ist natürlich mittlerweile das Symbolbild für Infrastruktur.
Sie haben es vielleicht mitbekommen, vor kurzem hat eine Spiegelrecherche für massiven Puls gesorgt. Die Deutsche Bahn soll extra Züge ausfallen lassen und dann leer fahren lassen, um die eigene Pünktlichkeitsstatistik zu schönen. Und ausgefallene Züge zählen da halt eben nicht mit rein. Was macht das mit Ihnen, sowas zu hören?
Na, ich habe jetzt nur gelesen, dass Herr Schnieder, also der Verkehrsminister, jetzt ja die Pünktlichkeitsziele runtergestuft hat. Da muss man wahrscheinlich das nicht mehr ausfallen lassen. Aber ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe mich jetzt aber nicht intensiv damit beschäftigt. Also ich kenne keine Erklärung der Bahn. Ich stelle jetzt mal nicht in Frage, ob es stimmt oder nicht. Aber irgendwie ist es so, dass man dann auch gedacht hat, ja, kann schon sein. Ne? Also
reiht sich ja auch in eine gewisse Reihe an Vorkommnissen mit der Bahn ein, die man so über die letzten Jahre gehört hat. Profitieren würden von so einer Maßnahme ja eigentlich nur die Manager, für die ist die Statistik essentiell. Und die Bahn ist komplett im Eigentum des Bundes. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, als können die Manager sich da so viele Fehler leisten, wie sie nur wollen und am Ende gibt es sogar noch Boni. Was lösen solche Recherchen wie vom Spiegel in Wirklichkeit aus? Macht das da intern Druck oder ist ihnen das komplett egal?
Naja, wir sind jetzt ja gerade zu Veränderungen gekommen, was den Bahnvorstand angeht. Also das hat der Verkehrsminister jetzt ja entschieden, auch dass es mit Frau Paller eine neue Bahnchefin geben wird. Das war auch eng mit mir als Vizekanzler abgesprochen. Ich halte auch viel von Frau Paller. Die hat gezeigt in den Bereichen, wo sie jetzt zuständig war, dass sie da sehr viel bewirken kann. Ich habe sie jetzt auch mal getroffen. Das ist eine sehr beeindruckende Person. Aber es ist natürlich ein riesiger Berg, den sie an Verantwortung auch vor sich hat. Und trotzdem kann man ja nur hoffen, dass es jetzt irgendwie auch mit den Milliarden, also das ist der größte Bereich, für den wir jetzt auch wirklich Geld geben, dass man das irgendwie nutzt, um mit der Bahn wieder in die Vorhand zu kommen.
Was glauben Sie, macht Frau Paller besser?
Ich glaube, es geht um ganz viel. Es geht um Kommunikation in den Konzern rein, es geht um Kommunikation nach außen, aber es geht vor allem um Entscheidungen, auch die getroffen werden müssen. So, ich kann heute gar nicht sagen, das oder das sind die Entscheidungen, die sie im Konzern trifft, aber wenn das stimmt, dass man diese Züge ausfindet, es bringt ja überhaupt nichts mit einer Statistik gegen das Gefühl der Menschen zu argumentieren. Also nochmal, jeder hat seine Bahngeschichte oder Schichten. Und das muss doch irgendwie der Punkt sein. Ich habe übrigens gestern, wenn ich das sagen, ich bin gestern geflogen und ich habe mich dann zurückerinnert, dass wir ja mal so eine Phase in Deutschland hatten, wo das auch mit den Flügen überhaupt nicht funktioniert hat nach der Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber da war irgendwie gefühlt, ist jeder Flug zu spät gewesen, dann waren die Koffer immer weg. Es war ein riesiges Chaos. Da haben wir doch damals noch irgendwie Leute nach Deutschland geholt in den Flughäfen und irgendwie hat sich das so, beide Flüge, die ich am Wochenende hatte, waren super pünktlich. Der eine war sogar 10 Minuten zu früh. Und irgendwie hat man es ja wieder in den Griff gekriegt. Darüber wird nicht berichtet, dass man es wieder im Griff hat.
Weil es private Konzerne sind?
Weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil Fliegen irgendwie so, da redet keiner drüber, dass er fliegt. Aber ich würde mich halt freuen, wenn sich irgendwie so reinschleicht in die Gesellschaft wieder, dass es ganz automatisch ist, dass die Züge pünktlich sind und das Bordbistro offen hat. Das wäre irgendwie schon richtiger Fortschritt für dieses Land.
Ich glaube, das würde sich
und man den einen oder anderen Bahnhof noch saniert bekommt.
Also ich glaube wirklich, dass das auch ein Stück weit eine Begeisterung anfeuern könnte so irgendwie. Und an dieser Stelle, Lars Klingbeil bekennt sich zu Inlandsflügen, das ist wahrscheinlich dann die nächste Headline an der Stelle. Ich muss aber sagen, ich habe sie auch schon in der S-Bahn getroffen. Also an der Stelle, das cancelt sich alles wieder aus. Punkt Manager bei der Deutschen Bahn. Man kriegt ja, also effektiv, man hat ja jedes Jahr irgendwie eine Meldung, Manager kriegt so und so viel Millionen Boni und das ist ja eigentlich bei privaten Unternehmen gang und gäbe, so dass da jemand eine Leistung abliefert und dann kriegt er da einen Bonus für. Bei der Bahn merken wir alle, da ist halt eine Nichtleistung da und trotzdem gibt es Boni. Muss man da als Staat, also nochmal, die Bahn gehört dem Staat in Gänze, muss man da nicht deutlich offensiver die Daumenschrauben anlegen bei den Managern?
Total. Also ich meine, ich habe das gefordert, als ich noch nicht Finanzminister war und deswegen würde ich diese Forderung jetzt auch nicht zurücknehmen. Aber dass natürlich die Bahnmanager klare Kriterien haben und dazu gehört für mich das öffentliche Ansehen, die Pünktlichkeit, wie schnell kommt man voran bei Bahnprojekten und da muss am Ende auch bewertet werden, gibt es diese Boni-Auszahlung oder nicht.
Müssten die Manager jetzt mit Finanzminister Lars Klingbeil um ihre Boni zittern?
Ich finde schon, dass man deutlich machen kann, sie haben eine Leistung zu erbringen und dann gibt es erst die Bonuszahlung. Das ist in jedem Unternehmen so.
Also nächstes Mal, wenn die Meldung kommt,
schaue ich. Die dicke Meldung. Nö, ich finde, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und das gilt jetzt auch. Und der Aufsichtsrat entscheidet da am Ende, aber das BMF hat ja mindestens einen Platz auch im Aufsichtsrat.
Der Chef von Flixtrain hat im Spiegel in einem Interview gesagt, ich bin optimistisch, dass wir 2029 ein besseres Netz, eine höhere Pünktlichkeit, mehr Angebot und günstigere Bahnpreise haben. Das sind ziemlich ungewohnte Töne. Sind Sie da genauso optimistisch?
Also zumindest besseres Netz. Und ich glaube auch, dass wir dann vieles saniert haben werden. Was war das noch? Preise runter, Bahnhöfe?
Pünktlichkeit, mehr Angebot, günstigere Bahnpreise, besseres Netz. Der ist.
Ich will ihn da nicht stoppen in seinem Optimismus und seiner Zuversicht. Und ich schließe mich dem gerne an. Dafür müssen wir jetzt arbeiten. Und dafür hat der Verkehrsminister jetzt alle Möglichkeiten, das umzusetzen.
Was sind denn da die wichtigsten Maßnahmen?
Ich glaube, es geht gerade darum, dass ich bin kein Bahnexperte, aber es geht gerade darum, dass die Strecken, die da sind, dass die saniert werden. Dass die, also auch sowas wie Bahnhofsanierung, da kann man ganz viel mit gewinnen. Aber wirklich, ich glaube, das Entscheidende ist gerade die Strecken, von denen viele ja auch vakant sind, das sind irgendwie, also manche sind beschädigt, dass die wirklich in einer großen Generalsanierung, das ist ja auch verabredet, dass dafür Geld reingesteckt wird, um die Strecken zu sanieren, dass man an der Pünktlichkeit arbeitet, dass die Züge auch bearbeitet werden, dass neue Züge gekauft werden. Ich war neulich mal bei mir, gibt es so eine Regionalbahn, die fährt dann immer, ich fahre bei mir in den Wahlkreis häufig über Stendal und Uelzen und dann hatte die Schaffnerin bei diesem letzten Zug, das ist so eine Privatbahn, gehört aber auch mit der Deutschen Bahn und sagte, drücken Sie uns die Daumen, wir haben eigentlich zwei Motoren, heute funktioniert nur einer. Und dann hat sie mir auch lange irgendwie erzählt, dass einfach über Jahre auf Verschleiß gefahren wurde, es sind keine neuen Züge, die sind nicht vernünftig repariert worden und so weiter. Und da kann man, glaube ich, ganz viel aufholen, um auch eine bessere Zuverlässigkeit bei der Bahn hinzubekommen. Also jetzt kurz nachgedacht, würde ich sagen, Streckensanierung und die Züge zu sanieren und neu zu kaufen.
Alle sind sich irgendwie einig, dass die Bahn besser werden soll, aber wenn es um konkrete Bauprojekte geht, dann stellen sich die Leute oft quer, wenn die Baustelle sie persönlich betrifft.
Und jetzt kommt mein Wahlkreis.
Genau, nämlich sogenannte Not-in-my-Backyard-Politik. Also ich verstehe, wenn mir jemand vor mein Haus eine Strecke bauen wollen würde, dann betrifft mich das natürlich in einem übermäßigen Maße. Da überlege ich, was ist dann meine Kosten-Nutzen-Rechnung? Und ich frage mich, ich gebe das mal kurz im Umriss, durch Ihren Wahlkreis soll ein Neubau der Strecke Hannover-Hamburg gehen. Und das finden die Menschen da gar nicht so geil und deshalb haben sich dagegen einen Neubau eingesetzt. Wie sehr gehen da die Interessen des Ministers Klingbeil, der will, dass die Bahn besser wird, und des Wahlkreisverantwortlichen Klingbeil, der will, dass die Menschen im Wahlkreis happy sind, auseinander?
Ich würde jetzt sagen, gar nicht, aber ich frage mich, ob ich die 2 Minuten habe, es jetzt zu erklären. Das müssen Sie entscheiden.
Gehen wir rein, wenn es zu lang wird, kürzen wir
es. Ja. Also erstmal würde ich sagen, es gibt seit 30 Jahren einen Konflikt bei mir. Mein Wahlkreis ist ja zwischen Hamburg, Hannover, Bremen. Und früher gab es die sogenannte Y-Trasse, also die quasi Bremen, Hamburg, Hannover verbund. Wie so ein Y muss man sich den Streckenverlauf dann vorstellen. Und da ist 20 Jahre, da war ich noch gar nicht in der Politik, ist 20 Jahre lang drum gestritten worden. Und dann hat der damalige Bahnchef Grube irgendwann gesagt, ich hole jetzt mal alle an einen Tisch. Also den Bund, die Bahn, das Land, die Landkreise, die Kommunen, die Bürgerinitiativen. Und dann haben die drüber geredet, wie man das hinkriegt. Und am Ende kam raus, wir stoppen die Neubauprojekte und wir bauen aber die bestehenden Strecken aus.
Das bedeutet?
Also, na, da gibt's Strecken von Bremen nach Berlin, dann gibt's Strecken von Hamburg nach Hannover, dann gibt's, das nennt sich Amerika-Linie, also die geht von Bremen Richtung Berlin über Uelzen und so weiter. Dann gibt's eine Strecke, natürlich heute schon Hamburg-Hannover. Also da werden die bestehenden Strecken ausgebaut, die Bestandsstrecken.
Also heißt ausgebaut, dass dann noch irgendwie was drittes verlängert
Gleis,
wird? Oder
genau? Drittes elektrisiert, also dass man da schneller fahren kann und so weiter. Das wird alles gemacht. Und dann führt das dazu, das war damals das, ich glaube, fast einstimmige Ergebnis, dass man gesagt hat, dann kriegen wir auch die ganzen Verkehre, die wir zusätzlich brauchen, hin. Und dann haben alle diesen Kompromiss unterschrieben. Also die Bahn, der Bund, das Verkehrsministerium, der Landtag hat einstimmig beschlossen, dass wir das so machen. Hamburg war dagegen, Lüneburg war dagegen. Das sind die beiden, die dagegen waren. So. Und dann hat die Bahn nicht angefangen damit. Und hat dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen jetzt doch die Neubautrasse. Und das hat bei mir den Punkt gebracht, wo ich schon sage, ey Leute, das zerstört auch Vertrauen in Politik. Und jetzt muss man ja den Neubau bewerten. Wozu führt er? Der Neubau führt dazu, und jetzt bitte ich um Entschuldigung, dass ich die genaue Zahl nicht weiß, aber ich sage ungefähr, dass ich 7-8 Minuten schneller von Hamburg in Hannover sein kann oder von Hannover in Hamburg. Aber die dazwischen wohnen, bei mir im Wahlkreis, haben davon gar nichts. die stehen da. Und ich habe immer gesagt, Leute, dann baut doch den Bestand aus und sorgt dafür, dass zum Beispiel bei den Bahnhöfen, die da sind, auch mal eine Regionalbahn häufiger hält. Dann hätten wir sogar den Effekt, dass Menschen aus dem ländlichen Raum da stärker einsteigen können. Und jetzt will ich noch das Letzte sagen, dass nämlich dieser Ausbau des Bestandes die Region mindestens genauso belasten wird. Weil es, also ich sage jetzt einmal konkret, da wo ich wohne, in meiner Heimatstadt in Munster, da geht diese Amerika-Linie zumindest so, dass ich sie im Sommer von meiner Terrasse höre, durch. Und da wird der Schienenverkehr mehr werden. Also ich merke die Belastung dann sehr konkret bei mir. Und es ist nicht so, dass die Menschen in meinem Wahlkreis sagen, not in my backyard, aber die sagen, wenn wir eine Belastung aufnehmen, dann macht's bitte so, dass wir auch was davon haben, dass wir irgendwo einsteigen können. Und da sage ich schon, Bahnpolitik sollte nicht nur dafür sein, dass Menschen von Hamburg schneller nach Hannover kommen, sondern sollte auch dafür sein, dass Menschen im ländlichen Raum mal einsteigen können. So, das alles, ich kriege das manchmal gar nicht eingefangen, weil die journalistische Debatte ja auch immer ist, der Klingbeil will Investitionsminister sein, dann verhindert er es in seinem Wahlkreis. Ich verstehe auch, dass es manche gibt, die sagen, für uns ist viel wichtiger, dass es schneller von Hannover nach Hamburg geht als das andere.
Betrifft mehr Menschen, ne?
Aber es ist, weiß ich nicht, ob es mehr Menschen betrifft. Ich habe auch viele Pendler, die gerne aufs Auto verzichten würden, die gerne nicht jeden Tag im Elbtunnel im Stau stehen würden. Also es hätte auch einen ökologischen Beitrag, wenn man das so machen würde. Aber es ist manchmal komplizierter als der ein oder der andere Artikel, der dann irgendwie gerne mir eine mitgeben will.
Und wovon profitieren Pendler ganz massiv? Vom Deutschlandticket. Und jetzt baue ich mir selber eine Überleitung. Und das Thema ist halt wahnsinnig
wichtig. Und davon, dass man einsteigen kann. Das
auch. Unter anderem. Das Thema ist wahnsinnig wichtig für junge Menschen. Das sieht man halt wirklich. Die Empörung, dass das Deutschlandticket schon wieder teurer wird, die war wirklich groß. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das sind jetzt 5 Euro so im Monat. Aber im Endeffekt ist es ja im Koalitionsvertrag festgehalten gewesen, der Preis soll bis 2029 stabil bleiben. Kein halbes Jahr später heißt es, der Preis geht hoch. Warum?
Die Situation war ehrlicherweise während der Koalitionsverhandlung schon festgefahren. Nicht jeder in dieser Runde bei den Koalitionsverhandlungen ist so begeistert vom Deutschlandticket wie ich. So, und ich habe, damals wusste ich ja noch gar nicht, ob ich am Ende Finanzminister werde oder nicht, aber ich habe immer gesagt, der Bund gibt weiter das Geld. Das war für mich auch ein Verhandlungserfolg. Es gab eine Verhandlungssituation, die am Ende nur Alexander Dobrindt und ich aufgelöst haben, wo wir uns mehrere Male zurückgezogen, da ging es um Steuerpolitik und andere. Ja. Und eigentlich hatten wir da noch gar nicht die Zukunft des Deutschlandtickets geklärt. Aber habe ich gesagt, wir machen das nur, was ihr wollt, wenn wir auch das Deutschlandticket bis 29 absichern. Und dann haben wir festgeschrieben, dass der Bund diese 1,5 Milliarden, das ist das, was ich jetzt als Finanzminister gebe, dass wir das geben werden.
Und die Länder geben das Gleiche nochmal.
Die Länder geben das Gleiche. So, und dann hat sich jetzt aber anscheinend beim Verkehrsminister rausgestellt, dass da eine Deckungslücke ist. Und jetzt hätte ich Ideen gehabt, wie man zum Beispiel im Verkehrshaushalt noch Geld findet, aber ich verstehe auch, dass ein Verkehrsminister dann sagt, an der Stelle nicht. Und das hat die Konsequenz gehabt, dass es jetzt eben teurer wird. Jetzt, ich maße mir überhaupt nicht an zu sagen, das sind nur ein paar Euro, so, weil ich glaube, für einen jungen Menschen ist das sehr viel Geld. Ja, für mich sind das vielleicht nur ein paar Euro, für einen jungen Menschen, ich kriege den Protest ja auch mit. Ich hätte auch gerne einen anderen Weg gegangen, aber hier war für mich, und das will ich sehr klar sagen, es gibt politische Kräfte, die stellen das ganze Deutschlandticket in Frage. Und ich war fest davon überzeugt, das ist einer der Erfolge auch der letzten Jahre, dass wir dieses Ticket haben. 9 Euro war deutlich zu wenig. So ein angemessener Preis muss sein. Und ich, auch hier kann ich nur sagen, es ist wieder ein klassischer politischer Kompromiss, dass man diesen Weg geht. Ich verstehe jeden, der darüber sauer ist und jeden, der darüber empört ist. Aber mir war eben wichtig, dass diese Institution Deutschlandticket auch erhalten bleibt.
Haben gerade gesagt, dass es Kräfte gibt im politischen Deutschland, die das Deutschlandticket in Frage stellen. Das kriegt man regelmäßig mit. Und wenn man jetzt mal überlegt, das Deutschlandticket, durch das Deutschlandticket haben es viele Menschen deutlich leichter und nicht nur in den Großstädten, wie immer gesagt wird, sondern wirklich auch Pendler, die von außen reinfahren, sei es bei der Arbeit, sei es bei der Freizeit. Und gleichzeitig vergeht kaum eine Woche, ohne dass irgendein Landesverkehrsminister oder irgendwer aus irgendeiner Kommune das Ticket in Frage stellt und sagt, nee, dafür wollen wir nichts mehr zahlen. Warum hat dieses Thema so einen Stellenwert an der Stelle? Also das hat ja schon populistische Dimensionen.
Kann ich gar nicht so genau sagen. Das eine muss man natürlich, und da bin ich jetzt in der Verbindung übrigens zu meinem Thema gerade wieder mit meinem Wahlkreis, weil es natürlich Menschen gibt, die können das Ticket gar nicht nutzen. Also wenn ich bei mir in der Lüneburger Heide, ich arbeite in Hamburg und ich habe gar keine Möglichkeit mit dem Zug zu fahren.
Fährt der Bus aber auch bestimmt.
Nee.
Also bei Ihnen im Wahlkreis fahren keine Busse?
Ja, Schulbusse.
Aber das war's?
Ja. So, und ich will einmal schreiben, das ist die Lebensrealität von vielen Menschen in diesem Land, dass man nicht die Möglichkeit hat, mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln von A nach B zu kommen. Also ich kann sehr kompliziert aber mit Stunden Verspätung. Mit dem Auto dauert es eine Stunde, mit dem Zug dann drei oder sowas. Ja. Und dann habe ich natürlich auch bei mir in den Bürgerversammlungen die Leute sitzen, die sagen, warum sollen wir denn mit unseren Steuergeldern bezahlen, dass die in Hamburg jetzt günstiger zur Arbeit kommen? Mhm. Deswegen haben wir immer, das ist diese sogenannten Regionalisierungsmittel, also wo es darum geht, dass der Bund auch nochmal Geld an die Länder gibt, damit der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden kann, haben wir auch gestärkt. Aber das ist natürlich eine Welle. So, und ich ist ja gerade in Bayern wird das Deutschlandticket ja sehr kritisch gesehen. Da hat man natürlich ganz viele, die nicht an Zugverbindungen irgendwo dran sind, die irgendwo im ländlichen Raum leben. Und da kriegt man auch auf jeder Veranstaltung Applaus für, wenn das so angesprochen wird. Aber das ist einer der Gründe, warum das, glaube ich, so ist. Und das Zweite sind immer diese harten Verhandlungssachen, dass die Länder sagen, wir können nicht mehr bezahlen. Der Bund sagt, wir können nicht mehr bezahlen. Aber da haben wir jetzt eine Einigung. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist auch dieses klare Commitment. Bis 29 muss das Deutschlandticket jetzt eben auch, also es gibt eine Planbarkeit. Das wird nicht mehr jedes Jahr jetzt neu verhandelt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt so spontan habe, warum man sagt, es gibt diese Widerstände gegen das Deutschlandticket. Es gibt schon Leute, die können das auch nicht im täglichen nutzen. Die können das mal nutzen, wenn sie sagen, ich fahre jetzt mal nach Bayern in Urlaub und kaufe dann Deutschlandticket, weil das am Ende immer noch günstiger ist. Aber im täglichen kannst du es nicht nutzen.
Für die Menschen machen wir aber ja auch andere Dinge. Also das Deutschlandticket 1,5 Milliarden für Straßenbau wird deutlich mehr ausgegeben beispielsweise. Da gab es letztens Beef zwischen Ihnen und dem CDU-Verkehrsminister Schnieder. Der wollte deutlich mehr Geld für Straßenbau haben. Und im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, ich verstehe natürlich, dass Brücken, Straßen, alles instand gehalten werden muss. Aber für Straßenneubau in einer Situation, wo wir wirklich priorisieren müssen, warum gibt man noch so viel Geld aus? Sollte man nicht sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die Zahlen an, wir machen jetzt ein paar Jahre, setzen wir voll auf die Schiene.
Jetzt einmal nochmal sagen, das meiste Geld im Verkehrsetat, und das ist übrigens in Absprache mit dem Verkehrsminister, geht in die Schiene. Also es ist ja nicht so, dass ich im Finanzministerium abends beim Glas Wein sitze und sage, ich verteile jetzt mal, wo geht das Geld hin, sondern ich habe das alles mit dem Kanzleramt und den einzelnen Ministerien besprochen. So, und jetzt kriegt der Verkehrsminister in dieser Legislatur insgesamt 166 Milliarden. Das sind 45 Milliarden mehr, als das ursprünglich mal geplant war. Das ist echt viel Geld. So, und jetzt redet er aber nicht über die 166 Milliarden, die er bekommt, sondern redet über die 15 Milliarden, die ihm fehlen. Und ich will ihn gerne ermutigen, dass er jetzt erstmal anfängt, das umzusetzen, was da ist. Ich meine, wenn der das hinkriegt, die 166 Milliarden zu verbauen, dann werden wir alle mit Respekt auch sagen, krass, das ist eine richtige Leistung, 166 Milliarden in Schiene, in Wasserstraße, in Brückensanierung, in Straßensanierung und da ist natürlich auch Neubau. Es ist, wir haben politisch im Koalitionsvertrag festgelegt, Sanierung geht vor Neubau. Das ist, weil es genau richtig ist, sagen wir, sanieren erstmal die Dinge, die gerade kaputt sind in den Straßen, in den Brücken. Wir haben Brücken in diesem Land, die sind gesperrt und die können nicht genutzt werden. Das muss saniert werden. Und dann gibt's aber natürlich so, bei mir da oben in Niedersachsen sind wir gerade mitten im Ausbau der A7. So, da sieht man jetzt die Baustelle. So, und da muss es weitergehen. Oder die A20 ist so ein Projekt, was da schon seit Jahren geplant wird, wo natürlich auch dann geguckt wird, setzt man das jetzt um? Also ich will gar nicht gegen den Neubau reden, aber ich habe mich schon ein bisschen über die Debatte gewundert, dass man nicht sagt, ey, ich habe 166 Milliarden und jetzt lege ich mal richtig los, sondern irgendwie sagt, noch was einem fehlt. Ja, das ist so.
Ich verstehe, dass man sagt, okay, das ist eine Baustelle, die liegt da schon brach, wir müssen jetzt zu Ende bauen. In Berlin gibt es ja beispielsweise eine Planung für die A100 Stadtautobahn, könnte für den nächsten Bauabschnitt, wenn er gebaut wird, die teuerste Autobahn aller Zeiten werden. 1 Milliarde für circa 4 bis 5 Kilometer, inklusive Tunnel und große Brücke. Und das würde Anwohner ewig belasten, würde Clubs zerstören, würde Wohnhäuser zerstören. Warum streicht man im Hinblick auf die Verkehrswende und auch die Herausforderungen des Klimawandels und des Finanziellen solche wilden Projekte nicht direkt?
Ich muss jetzt ganz offen sagen, dass ich da die Hintergründe nicht kenne. Also ich weiß nicht, wie weit das geplant ist, ob das gepusht wird von der Stadt Berlin, ob das im Verkehrsministerium, im Bundesverkehrswegeplan drinsteht.
Steht's.
Das kenne ich alles nicht, die Hintergründe. Das müsste jetzt hier der Verkehrsminister wahrscheinlich beantworten. Es gibt schon sinnvolle Neubauprojekte. Mhm. Also die gibt es. Und es gibt auch Projekte, wo man sagt, da schließt man manche Landstriche erst vielleicht nochmal stärker mit an, an Mobilität und all diese Fragen. Also ich würde nie gegen Neubauprojekte reden, aber wir haben bewusst ja auch entschieden in den Koalitionsverhandlungen, dass die Sanierung erstmal vorgeht vom Neubau.
Ich würde sagen, wir schauen jetzt auch mit Blick auf die Zeit mal schnell nochmal nach vorne. Egal, welche Umfrage man sich anschaut, Bund oder Land, die SPD glänzt aktuell kaum noch irgendwo. In 2 der 5 Ländern, in denen im kommenden Jahr gewählt wird, stellt die SPD den Ministerpräsidenten und läuft Gefahr, diese Posten zu verlieren. Und in anderen Ländern hat sie quasi kaum eine Chance auf einen Sieg. In Sachsen-Anhalt nähert sie sich der 5%-Marke. Wie wollen Sie den Turnaround schaffen?
Ich darf ich einmal sagen, mir passt diese Negativerzählung nicht ganz. Ich weiß um die Schwierigkeit, ich weiß auch, wo wir in den Umfragen gerade stehen, aber jetzt treffen wir uns hier einen Abend, nachdem zum Beispiel die SPD in Köln, die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen, das Rathaus wieder gewonnen hat.
Glückwunsch.
Ja, aber es ist ja immer so, ich merke, wie schnell man dann darüber hinweggeht und sagt, ihr seid eigentlich, also eigentlich ist die SPD seit 50 Jahren am Ende, so ja, und das ist so, und irgendwie waren wir immer doch wieder da. Und ich glaube erstmal, es gibt genug zu tun für eine sozialdemokratische Partei. Also wir haben über Vermögensverteilung geredet, wir haben über Gerechtigkeitsfragen geredet, wir haben über Arbeit geredet. Ich bin jetzt auch angetreten, um in dieser SPD einiges anders zu machen und glaube auch, da muss ein bisschen was anders werden. Aber die SPD hat auch schon Erfolgsgeschichten. Wir haben eine Woche nach der Bundestagswahl haben wir in Hamburg deutlich gewonnen. Wir stellen die Mehrheit der Ministerpräsidenten in diesem Land. Wir stellen in NRW die Mehrheit der Oberbürgermeister und Landräte. Und das ist schon auch etwas, wo ich sage, da gibt's genug, wo wir was auf der Habenseite haben. Und trotzdem bin ich mit 15% natürlich nicht zufrieden. Und weil Sie die Wahlen angesprochen haben, ich glaube, dass Manuela Schwesig und Alexander Schweizer sehr gute Chancen haben, auch die nächsten Ministerpräsidenten wieder zu sein in den Bundesländern.
Und das sage ich jetzt nicht, ohne die
Probleme an die wegzureden oder so, können wir beides besprechen, aber einmal das kurz einmal erwähnen und zu sagen, die SPD ist schon auch noch da.
Aber dann drehen wir das. Warum schauen Sie auf das super Landtagswahljahr 2026 total optimistisch drauf?
Optimistisch auch nicht. Sorry, wenn ich jetzt auch an der Stelle widersprechen muss. Also das ist eine Umfrage, wie wir es jetzt gerade im MV gesehen haben oder ich sage auch mal in Sachsen-Anhalt, wo ich jetzt gerade auf dem Landesparteitag war, wo ja die 7% für die SPD, wo ich wirklich wahnsinnig dankbar war, dass ich da eine Partei getroffen habe, die ja eigentlich hätte wie so ein Häufchen Elend sein können, aber die gesagt haben, nee, jetzt erst recht, weil es geht um unser Land hier. Aber da sind dann halt auch die 39% bei der AfD, so wo man sagt, okay, Leute, das wird jetzt hier ein Kampf um die Demokratie, diese Landtagswahl. Also ich bin nicht entspannt, aber ich habe auch nichts davon, wenn ich als politisch Verantwortlicher sage, oh Gott, da ist in ein paar Monaten eine Wahl und das sieht alles ganz schlimm aus und jetzt lege ich mich hin und ziehe mir die Decke über den Kopf und sage, hoffentlich zieht es an mir vorbei. Ich habe jetzt ja Zeit zu handeln. So, deswegen mache ich diesen Job als Finanzminister, indem ich sage, die Investitionen müssen ins Land. Deswegen gehöre ich zu denen, die immer wieder sagen, diese Regierung muss sich auf Wirtschaft und Arbeitsplätze konzentrieren. Deswegen versuche ich, weniger Streit zu haben, als das in anderen Regierungen war. Deswegen bin ich im Land unterwegs und diskutiere mit Bürgerinnen und Bürgern und diskutiere übrigens auch sehr gerne mit Leuten, die nicht meine Meinung haben, weil ich versuchen will, sie zu überzeugen davon, dass die AfD keine gute Partei ist. Aber ich kann mich nicht heute hinsetzen und sagen, es wird alles ganz furchtbar und es wird alles ganz schlimm und Gott, oh Gott, wie wollen wir das schaffen? Sondern es ist meine Verantwortung mit, das irgendwie hinzukriegen und dafür arbeite ich jeden Tag hart.
Ist eine Ansage. Sie kennen es vom ersten Mal im Podcast. Am Ende gibt es hier...
Was Gemeines, ne?
Nee, es gibt Musik. Wir gehen immer mit Musik hier raus und Sie können jetzt einfach mal Werbung machen für einen Track, der Sie bislang durch dieses Jahr gebracht hat.
Boah, ganz schwierig.
Gibt es einen Song, der immer auf Repeat war?
Jetzt bin ich gerade so voll erwischt, weil ich gerade überlege, welchen Song ich jetzt nehmen würde. Ich könnte jetzt so Künstler nennen, wo ich sage, die habe ich wahnsinnig viel gehört.
Wer war das so?
Also Betteroff zum Beispiel, den
mega.
Ich wahnsinnig gerne höre. Ich habe jetzt neulich, ich hoffe, ich darf das erzählen, ich war beim Drake-Konzert und habe Levin Liam getroffen, den ich auch sehr feiere als Künstler und auch total schön war, den mal kennenzulernen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist der eine Song gerade.
Dann suchen wir was von Betteroff aus, würde ich sagen.
Gut.
Und gehen so raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.